und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast, deinem Podcast, der dir und auch deinen Mitmenschen zu Entwicklungssprüngen verhelfen kann, wenn du dich darauf einlässt. Und heute gibt es eine besondere Art, sich einzulassen, weil ich glaube, dieser Podcast ist für alle Töchter und für wahrscheinlich dann auch für alle Mütter. Wir sehen mal, wo die Reise uns hinbringt. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, liebe Christiane, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in diesem Podcast.
Vielen Dank, liebe Gunda, und ja, schön hier zu sein. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Christiane zählt zu den Menschen, die mich anschreiben und sagen, oh, ich habe ein Thema und ich denke so, yes, das ist ein Mensch, den will ich kennenlernen. So, das heißt, wir haben gar nicht viel Berührungspunkte. Ich weiß, du bist Sozialpädagogin, du bist Mediatorin, du bist Konflikt- und Familienberaterin, hast aber ein Herzensthema. Zu dem kommen wir gleich. Jetzt erstmal, also ich muss dich kennenlernen und alle wollen dich auch kennenlernen. Erzähl doch mal so in 2 Minuten, das ist immer die Challenge. Wer bist du? Was machst du? Lebst du mit 5 Hausschweinen im Hochhaus oder
Ja,
was beschreibt dein Leben?
genau, mein Leben beschreibt, ich wohne in Mannheim mit meinem Mann und 2 Söhnen, die sind 8 und 6. Bin, ja, wie du gesagt hast, Sozialpädagogin, Mediatorin, Coach und Familienberaterin. Und ich glaube, die Mischung beschreibt mich am besten. Also ich weiß manchmal auch selbst nicht so genau, wie ich mich beschreiben soll, weil mir einfach viel von all diesen Themen sehr am Herzen liegt. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren selbstständig, und ja, also begleite Familien und habe vor allem ein großes Herz für Konflikte entwickelt. Also ich war früher, glaube ich, eher so typischer Konfliktvermeider und mittlerweile weiß ich, nee, Konflikte sind eigentlich ziemlich super und bringen uns weiter und insofern auch die Mediatorin in mir, die da spricht.
Ja,
Genau.
das ist schon mal cool, Konflikte zu sagen, dass die cool sind. Da würden die meisten ja sagen, boah, bitte, können wir die irgendwie umgehen? Können wir da eine Pausetaste draus machen?
Genau.
Und ist ja auch spannend, ich habe jetzt das Thema ein bisschen angekündigt, es geht um Töchter.
Ja.
Und dann sehe ich schon das Fragezeichen in den einen oder anderen Kopf. Und jetzt hat sie 2 Söhne. Was will das denn? Aber da auch dazu gleich erst.
Ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, Konflikte geil zu finden? Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Weg, weil also Sozialpädagogin, anhand der Beschreibung weiß ich schon, dass du, ich sag jetzt mal, früher angefangen hast, weil du bist ja Bachelor und Master, ich bin auch
Ja,
noch Sozpet.
ja, genau,
Das
in
ist halt
Klammer
schon,
FH.
genau, ein paar Jahre her, dass es das gab. Hast du nach der Ausbildung, also nach der Schule, direkt gesagt, ich werde Dippel-Sotz-Pet? Und wie bist du dazu gekommen, Konflikte geil zu finden? Das interessiert mich jetzt sehr.
Ja, ich habe zuerst mal, also genau, ich habe noch so diese alte Sozialpädagogik, Sozialarbeit, diesen Studiengang da gemischt gemacht und habe dann auch erstmal was ein bisschen anderes gemacht. Also war im Bereich Jugendschutz im Internet ganz lange aktiv. Und ich glaube, der große Turning Point bei mir war tatsächlich meine eigene Mutterschaft, also selbst Kinder in die Welt zu werfen und zu merken, das macht noch mal ganz viel mit einem und das setzt ne, so ganz viel in Bewegung und in Gang. Und ja, und dann habe ich da mich einfach ganz viel nochmal weiterentwickelt, wie es, glaube ich, ganz vielen so geht. Und habe aber auch gemerkt, dass mich bisher immer so ein bisschen, ja, schon auch irgendwie gebremst hatte, dass ich Konflikte eben nicht geil fand, sondern dass ich sie eher vermieden habe und gedacht habe, oh Gott, Hilfe, also da ist irgendwie Disharmonie und das ist ja total, muss sofort wieder weg, diese Disharmonie. Und genau, und natürlich ganz viel Selbstreflexion und da einfach selbst zu gucken, was hilft, was hat mir geholfen, und woran habe ich gemerkt, dass das gar nicht schlimm ist, wenn da
Ja, wie
Konflikte
bist du denn
sind.
in diese, sag ich jetzt mal, in den Wunsch der Selbstreflexion gekommen? Ich bin ja jetzt auch Dippel-Sotz-Pet und weiß, dass dieser Anteil in meinem Studium verschwindend gering war, also eigentlich nicht existent, genau zu sein.
Ja.
Das heißt, das bedarf ja, also erfahrungsgemäß immer irgendwie meistens einer Krise, dass man so, also ich finde das immer spannend, wie kommen Menschen dazu, zu sagen, okay, irgendwas muss ja auch an mir sich ändern, damit sich was ändert.
Ja.
Was war da dein Beweggrund? Also wenn du es teilen magst, wenn nicht, ist es auch.
Ja, nee, sehr gerne. Also ich glaube, so einen gewissen Drang und Hang zur Reflexion bringe ich mit. Also das war, glaube ich, auch schon immer so. Und dann aber, wie gesagt, im Mutterwerden musste dieses, ja, ich sage immer gern, das Reflektier in mir musste raus und hat nochmal ganz doll gewütet. Und dadurch war das wirklich wie so ein, also ich glaube, mittlerweile zum Glück wird da ja auch ganz viel drüber gesprochen, also überhaupt Mutterschaft und was das mit einem so macht. Und dass das auch einfach nochmal ein Prozess ist, ein nie endender. Genau, und das war so mein Weg oder ein Teil des
Ja,
Weges.
das kann ich total gut nachvollziehen. Also nichts ändert das Leben so sehr wie das Mutterwerden. Und ich weiß,
Ja.
damals, ich war einfach nur auf meinen damaligen Mann grotteneifersüchtig, einfach weil der gehen konnte zu Aldi, wann immer er wollte. Und ich musste da sitzen und warten, dass das Kind wach wird, um es stillen zu können.
Ja.
Also diese Fremdbestimmung, die war so,
Ja.
oh Gott, mein Leben ist zu Ende.
Ja.
Ja, das kann
Genau,
ich
ja, auf jeden
nachvollziehen.
Fall.
Okay. Aber das macht ja noch nicht dazu, zu sagen, Konflikte sind geil, weil mit Säuglingen hat man jetzt erstmal noch mal keine Konflikte.
Also ich glaube, der Zusammenhang ist der, dass durch das Konflikt vermeiden, eins ganz stark passiert, nämlich die eigenen Bedürfnisse bleiben auf der Strecke. Und wenn ich konsequent mich nicht dafür einsetze, aufgrund dessen, dass ich bloß Harmonie herstellen will, dann bleibe ich dabei auf der Strecke. Und das war die große Erkenntnis. Also ich weiß noch, wie ich irgendwann mal im Bad stand und aus Versehen irgendwie aus der hintersten Schublade eine Unterhose gefischt hatte, die noch ganz war, also für mich selbst, und habe gemerkt, irgendwie all meine Unterhosen sind völlig zerfetzt und zerlöchert
Ja.
und irgendwas läuft gerade schief. Also wenn ich selbst, nur um selbst irgendwie mich nicht wichtig genug nehmen, um zu erkennen, okay, ich darf mir mal neue Unterwäsche kaufen oder so, ja.
Ja.
Dann stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Und ja.
Ja, und also das stimmt, dass wir ja Konflikte vermeiden, dadurch dann aber unsere eigenen Bedürfnisse
Genau, ja.
nicht wahrnehmen. Und ich merke das ja in allen Bereichen. Das hat ja nicht nur was mit Familie zu tun. Ich bin jetzt
Ja.
Unternehmerin und wir schaffen gerade neue Strukturen bei uns in der Firma. Und ich habe mir dafür jemanden eingekauft und die sagt dann immer, Gunda, du kannst das doch, warum ziehst du das eigentlich nicht durch? Und ja, auch da zu sagen,
Ja.
aber wenn ich jetzt meiner Mitarbeiterin sage, zack, bis dann und dann hast du es fertig und ich sehe ihr, also es ist ja immer so ein in uns so ein fürsorglicher Gedanke für den anderen auch. Ich sehe, sie ist ja schon überfordert und jetzt komme ich noch mit Deadlines, dann wird es zu viel und sie wird mir kollabieren, was auch immer hier so dann so rumspukt. Aber am Ende des Tages sorge ich dafür, dass mein Bedürfnis nach die Firma muss vorangehen, wie auch immer, es muss klar strukturiert sein, die Abläufe müssen stimmen, ich nach hinten stelle.
Ja.
Das ist ein spannendes Muster.
Ja.
Ja.
Und auch, ich glaube auch nicht, also mit einem Schalter zu durchbrechen, sondern das ist ja einfach ein, ja, andauernder
Ja,
Entwicklungsschritt.
voll. Aber nichtsdestotrotz, also den Gedanken zu sagen, immer wenn ich Konflikte vermeide, achte ich meine Bedürfnisse nicht. Den kann ich gut nachvollziehen. Aber wie kommt man dann zu dem Schritt, Konflikte sind geil? Das müssen wir nochmal erklären.
Also ich würde auch, also geil, ja, also sie sind Teil unseres Lebens. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die ich gerne vertrete. Also sie gehören dazu. Und dann kann ich auch mein Leben so gestalten, dass ich sie quasi mit einkalkuliere und dass ich lieber lerne, gesund damit umzugehen, als sie, ja, als entweder blind reinzuspringen oder sie zu vermeiden oder, ne, also in irgendwelche Extreme dann zu gehen, sondern einfach einen gesunden Umgang damit mir aneigne. Und ja, und das lässt sich ja trainieren. Also das ist ja auch wie so ein neuer Muskel. Und ich sage auch überhaupt nicht, dass ich das super kann, ne? Also, sondern es ist aber nur, es ist eine andere Haltung, mit der ich an Konflikte rangehe mittlerweile, ja.
Ja, klar. Ja, cool. Und jetzt gibt es ein Herzensthema,
Ja.
was man ja gar nicht mit zwei Söhnen erstmal so vermutet. Aber ich glaube, da liegt ganz viel Konfliktpotenzial, nämlich Tochter-Mutter-Beziehung. Da glaube ich, es dann erstmal um deine Tochterschaft, die du erkannt hast in der Beziehung mit deiner Mama. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen zu sagen, das ist mein Thema, wo ich viel mehr eintauchen möchte?
Ja, also ich selbst ich bin logischerweise, ich bin Tochter und habe da natürlich auch meine Erfahrungen und Entwicklungsgeschichte, die auch gerade durch diesen Turning Point selbst Mutter werden. Da nimmt ja sowieso die eigene Beziehung zur Mutter nochmal eine andere Form an. Da habe ich so meine Schritte durchgemacht und parallel hat mich das Thema aber auch durch meine Mediatorentätigkeit gefunden. Weil eben immer wieder Mutter-Tochter-Gespanne zu mir kamen und ja, mediative Begleitung gesucht haben. Und in dieser Kombination, also logischerweise durch meine eigene Geschichte, aber eben auch durch das Begleiten anderer Mutter-Tochter-Konflikte und Situationen, habe ich gemerkt, dass das Thema einfach unglaublich viel zu wenig Raum bekommt und einnimmt und dass das eben ein unheimliches Potenzial hat für ja für erwachsene Töchter und ganz oft für diese Sandwich-Generation Frauen, die so, ne, die aktuell sowohl mit ihrer eigenen Mutter Themen haben,
Das
aber auch
verstehe ich.
selbst noch mal
Ja.
mit ihren Kindern Themen haben. Genau.
Und was, wenn da jetzt mehrere sozusagen Gespanne zu dir gekommen sind, was ist denn so das, was am häufigsten kommt, wo du sagst, boah, das bedarf mal des Hinschauens? Also, was ist da der größte Konfliktpunkt oder warum kommen die zu dir?
Es sind oft die eingeschliffenen Muster, die sich so über die Jahre entwickelt haben in dem Mutter-Tochter-Gespann. Und eine der beiden Parteien, sage ich mal, hat einen mehr oder weniger großen Leidensdruck und will was verändern. Und ja, also will raus aus diesen Mustern oder eben auch beide.
Sind das mehr die Töchter oder mehr die Mütter, die raus wollen?
Kommt beides vor. Ich glaube, ich jetzt so, wenn ich so auf meine Fälle, sage ich mal, waren es, glaube ich, eher die Töchter, die den Drang verspürten. Und eben vor allem dann, wenn sie selbst in ihrem Leben gerade in einer Phase sind, wo sich irgendwas einschneidend nochmal verändert, zum Beispiel eigene Kinder oder ein Umzug steht an und irgendwie man zieht näher wieder vielleicht zu den eigenen Eltern, damit man mehr Unterstützung wieder hat für die oder Unterstützung geben kann, ja, also oder ich habe einen neuen Job und dadurch verändert sich vielleicht auch noch mal meine Lebensrolle in anderen Bereichen und also alles, was auch da wieder irgendwie konfliktanfällig ist oder Reibung verursacht, ja, sind dann so Lebensphasen, die dazu führen.
Und was ist dann sozusagen der häufigste Konfliktpunkt? Also der eine oder die eine wünscht sich Veränderung. Ist ja schön, wenn die andere dann schon mitkommt, obwohl sie ja vielleicht gar nicht so Veränderungen. Aber worum geht es inhaltlich in diesen Veränderungswünschen?
Ja, also ganz viel um das, ich sag mal, den Klassiker des Gesehenwerdens, ja, und dieses Verständnis spürbar erfahren können. Ja, also dieses, meine Mutter versteht mich überhaupt nicht oder ich mache das jetzt vielleicht anders in der Kindererziehung und sie versteht das gar nicht und dadurch fühle ich mich auch gar nicht gesehen. Also so diese Themen kommen oft vor. Oder auch die Themen, die dann vielleicht schon länger zurückliegen, wo dann auch klar nochmal in die ganze Kindheitsphase geguckt wird und das war immer so und so und das war immer schwierig oder ja, also ich glaube, da ist das ganze Spektrum, da kennst du dich ja auch bestens mit aus,
Ja,
vertreten.
ja. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Bei dem Gesehenwerden-Thema, also ich glaube, dass wir das alle irgendwie in uns tragen, dass wir von unseren Eltern gesehen werden wollen. Ich vertrete ja die Auffassung, dass man sich davon einfach loslösen muss. Also zu sagen, deine Mutter ist zwar deine Mutter und dein Papa ist dein Papa und sie werden es immer bleiben. aber du bist selber erwachsen und solange du, ich sage es jetzt mal ein bisschen, wie gesagt, ketzerisch, solange du noch nach der Aufmerksamkeit deiner Eltern hascht, bist du noch nicht ganz bei dir angekommen und darfst mal bei dir gucken, warum du denn da irgendwie so ein Loch füllen musst mit irgendwas. Was sagst du dazu?
Dass das genau der Punkt ist, weswegen ich mich praktisch an einem gewissen Punkt entschieden habe, mich auf die Tochter zu fokussieren. Und dieses Tochterschaftsthema, also was ich sowieso so spannend finde, also dass allein dieser Begriff Tochterschaft so wenig präsent ist. Also eine Mutterschaft ist irgendwie so immer ganz groß, aber Tochterschaft, also allein der Begriff ist überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wenn man danach mal googelt, dann sind da gerade irgendwie so 2000 Treffer oder so. Und allein, dass das Wort wenig gebraucht wird, finde ich schon interessant. Und das war so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, in diesem Tochterschaftsthema, da steckt so viel Kraft. Und also das ist wie ein Instrument zum eigenen Self-Empowerment. Ja, und da den Fokus drauf zu legen, zu gucken, okay, genau. Das ist ja auch so eine veränderte Perspektive, mal zu erkennen, ich als Tochter, ich bin nicht nur das passive Gegenstück einer Beziehung, das, ne, wo die Mutter oben was reingießt und ich wie eine leere Tasse aufsauge, sondern ich bin genauso aktiver Beziehungspartner und dementsprechend liegt auch bei mir die Macht und Verantwortung, genau diese Beziehung zu gestalten,
Ja,
so wie es
und ich
eben
merke,
gut ist.
also finde ich total super und merke gleichzeitig dieses Wort Tochterschaft, das löst bei mir eher Beklemmung aus, weil es ja, ich sage jetzt, Mutter-Tochter ist ja so ein hierarchisches Denken. So, also Mutter ist oben, die ist die, also in der Kindheit ist es natürlich normal, die ist die Versorgerin, die gibt, die nährt, die pflegt, so, und ist auch von oben nach unten die Weisungsbefugte. Dann, so, ne? Also um es mal platt sa zu sagen. So, und für mich ist es so, im Erwachsenenalter, also ich habe da selber eigene sehr langwierigen Prozess mit meiner Mama durch, sehr schmerzhaft, bin durch die Konflikte durch und das, was am Ende jetzt rauskommt, das ist einfach mega schön. Aber es ging nur, indem ich sozusagen die Hierarchie rausgenommen habe. So, nee, es geht nicht um Mutterschaft, du bist oben und ich bin Tochter, ich bin unten, du bist weisungsbefugt, sondern wir sind auf Augenhöhe. Und je älter meine Mama wird, die ist jetzt, wird dieses Jahr 85 und wird halt gebrechlicher, ist dann eher sogar wieder ins andere kippt, dass ich den versorgenden Anteil für meine Mutter übernehme. Und ich glaube, dieser Begriff Tochterschaft erstmal im ersten Gefühl, als du das jetzt so gesagt hast, habe ich gedacht, der macht sich so weit eng und denkt so, ne, ich will nicht mehr auf meine Mutter hören. Sie hat mir nichts mehr zu sagen, weil bin ja selber Chef im Ring. Also, ne? Ich glaube, da ist vielleicht ein Schritt schon mal drin zu sagen, wie füllen wir auch Wörter, ne?
Ganz genau. Ja, und genau diese Chance wollte ich so ein bisschen selbst also gestalten. Auch genau das, wie will ich oder wie soll dieses Wort dann gefüllt sein? Und genau von diesem Hierarchiegefälle, also ich finde, davon können wir uns komplett frei machen. Also in den Kategorien zu denken, ist einfach gar nicht hilfreich an der Stelle, sondern es ist einfach, das sind eigenständige Konstrukte, Mutterschaft, Tochterschaft, und die sind eher so wie in so einem Kosmos und, ne, also wabern so um sich rum und mal ist der eine oben, mal unten, mal gleich auf Augenhöhe und das ist auch völlig okay. Also ich finde, das ist auch, das hat alles auch seine, ja, seine Notwendigkeit in gewissen Lebensphasen. Nur das Reflektieren an der Stelle ist das, was den Unterschied macht und das bewusste Gestalten des Kosmoses, so zu sagen, ja.
Ja, auf jeden Fall. So, also für mich, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung sage, ist es so, dass wir ja in unserer Kindheit ein Miteinander entwickeln, was ein gewisses Muster ist, weil wir Kinder als oder Töchter natürlich um Aufmerksamkeit und unseren Grundbedürfnissen nach Bindung und Orientierung und Kontrolle erfüllt wissen wollen und uns dann so verhalten, dass wir das dann respektive, wenn wir jetzt nur bei Mutter, Tochter sind, von unseren Müttern bekommen. Und für mich ist der Beef da drin, dass wir in diesem Muster weiter agieren. Also, dass das ursprüngliche Muster einfach bestehen bleibt, wir nicht den Move hinkriegen zu sagen, ah, ich bin jetzt erwachsen und ich kann mich von diesem Muster trennen, weil wir es oft gar nicht bewusst haben, dass es ein Muster ist. So, also ich mache mal ein Beispiel. Als mein erster Ehemann sozusagen sich eine andere ausgesucht hat und ich ziemlich fertig war, dann bin ich zu meinen Eltern, die haben damals im Westerwald gewohnt, habe da eine kurze Stippvisite gemacht, um denen zu sagen, was gerade Start ist. Und dann bin ich weiter zu meiner Schwester, die in Italien, in Meran gelebt hat. Ich brauchte so eine Auszeit. Und meine Mutter sagte mir, als ich kurz da war, nur so zwei Sätze von, ja, hat er schon die Wohnung leergeräumt und alle Möbel mitgenommen und lässt er dich jetzt finanziell hängen. Also er war erstmal mit einer anderen Frau zugange und es war weiter noch nichts passiert, außer dass ich fassungslos gekränkt war und ich wusste, was ich damit tun soll. Und dann komme ich bei meiner Schwester an und dann sagt, meine Schwester, komm, sag der Mama kurz Bescheid, dass du da bist. Dann sage ich, ja, okay. Und dann habe ich sie angerufen und dann habe ich ihr noch gesagt, Mama, ich möchte darüber nachdenken, wie du über meinen Mann denkst, weil noch ist es mein Mann, wir haben gerade eine Krise und ich weiß nicht, wo es hingeht, aber dass du direkt sagst, hat er die Bude leergeräumt und hat alles Geld abgeräumt. So, wie denkst du überhaupt über den? Darauf ging das Muster an. Deswegen sage ich das so, ne? Das Muster meiner Mutter ist, ja, ich bin schuld, ich weiß, ich habe alles falsch gemacht im Leben und ne. Und ich war in dem Moment, ich glaube, das erste Mal so richtig klar, dass ich gesagt habe, weißt du was, das ist mir jetzt gerade egal, ob du dich schuldig fühlst oder nicht, und habe aufgelegt. Dann kam der Vater noch mit dem, der das Muster mitbedient, noch dazu. Der rief dann 5 Minuten später wieder an, wie ich denn so mit meiner Mutter reden könnte. Ich hätte Vater und Mutter zu ehren. Also ich komme aus so einem super christlichem Haus. Und meine Mutter würde jetzt auf der Balkonbrüstung stehen und sich runterschmeißen wollen, weil ich so, also weil ich ihr zum ersten Mal eine Grenze gesagt habe. So. Und da sind wir so im klassischen Ding drin. Das Muster wird angetreten. Und dann ist ja die Frage, was mache ich damit? Ich war einfach so frustriert über den Verlust meines Mannes, wie auch immer, diesen Beziehung, dass ich dachte, Mama, du bist mir gerade scheißegal. Aber ich glaube, dass da ganz viel, bei ganz vielen Menschen, Frauen, dann der, oh Gott, meine Mutter, was habe ich getan? Wie darf ich überhaupt irgendwas sagen? So. Und das ist ja eine große Schwierigkeit, da rauszukommen, weil, also meine Eltern versuchen immer dieses Schuldgefühl mit triggern. Ist das etwas, was du auch erlebst? Und was hast du für eine Idee? Wie kommt man denn aus so diesem Schuldgefühlmacherei? Weil das ist das, was ich in all den Therapien und Gesprächen immer erlebt habe, dass dann, ich nenne es mal, emotionale Erpressung kommt.
Ja, also ich glaube, das ist ja ganz oft so ein Ablauf in Kreisläufen. Ja, also das läuft dann immer so durch. Und ich glaube auch, oder das ist, ich weiß gar nicht, ob das Ziel ist, das nicht mehr zu haben, diese Kreisläufe zu durchlaufen. Also von, es gibt dieses Signal und wieder spüre ich das schlechte Gewissen oder wo ist jetzt, jetzt habe ich jetzt irgendwie was Falsches gemacht oder so. Ja, also diesen Kreislauf, ich glaube, man wird den immer wieder durchlaufen, nur je sortierter oder je schneller ich sortieren kann, desto leichter kann ich ihn durchlaufen und desto schwerer wiegt das schlechte Gewissen. Das ist jetzt sehr abstrakt
So
so
weniger schwer
formuliert.
wiegt
Ja,
das.
genau.
Ja.
Desto
Also
weniger
für mich
schwer
ist
wiegt
es
es.
erklärtes Ziel und ich habe es auch geschafft, dieses Muster zu durchbrechen. Ich mache den Kreislauf nicht mehr mit. Also, das ist eine Challenge. Das bedarf viel innere Arbeit. So, auch da wieder eine kleine Geschichte. Ich glaube, damit es ein bisschen pragmatischer ist. Oute mich mal wieder hier. Wir haben angefangen, ich habe zwei Schwestern, zu sagen, wir machen so Mädelswochenende. Alle Schwestern mit der Mutter, weil die ohne meinen Papa sonst nicht rauskommt. Und ich habe das erste Wochenende gemacht und es war für mich katastrophal anstrengend. Und beim zweiten bin ich schon hin mit, Leute, ihr sagt einfach, was wir machen. Ich bin dabei. Ich sage zu allem ja, egal was es kostet, ist mir völlig egal. Also, ne, wir haben das immer einer geschenkt, ist ja auch wurscht. So, dann kam die Situation, wir saßen in so einer Rooftop-Bar. Meine eine Schwester und ich hatten Sofa und Blick auf alle und haben geguckt und oh, so war irgendwie geil. So, meine Mutter in der Ecke und meine andere Schwester gegenüber. Dann kam meine andere Schwester so, boah, lass mal mitgucken. Da habe ich auch Bilder gezeigt, weil ich die ganze Zeit Fotos gemacht habe. Und dann saßen wir da und hatten Spaß, wir drei Hühner auf der Leiter. Und dann wurde die Fleppe von meiner Mutter immer länger. Man konnte richtig sehen, so, ne? Also sie versuchte erst durch ganzes Emotionskino in ihrem Gesicht zu sagen, gerade läuft was falsch. Ich bin da überhaupt nicht drauf eingegangen, weil ich mir beschlossen habe, ich gehe nur auf das ein, was mir explizit gesagt wird. Meine eine Schwester, die ist aber so, also die ist noch voll drin in dem Muster und ist drauf angesprungen, hat gesagt, Mama, was hast du denn? Nee, sag ich nicht. Ich will ja hier die Stimmung nicht verderben, also schon so hinten rum. So, dann Mama, wir haben doch uns darauf geeinigt, wenn wir hier zusammen sind, dann sagen wir immer, was ist und was los ist. Ja. Dann, ja, ich fühle mich hier völlig ausgegrenzt. So, für mich auch so eine diffuse Botschaft. Und dann ist meine eine Schwester darauf eingegangen und fing dann auch an, ja, fühle ich mich manchmal auch. Das war dann zu in einer vorherigen Situation so ein Sidekick. Ich wusste genau, was die beiden meinen. So, und die Kunst darauf nicht einzusteigen, war für mich, das komplett zu ignorieren. Sie hat nicht gesagt, darf ich mit bei euch auf dem Sofa sitzen? Sie hat nicht gesagt, darf ich auch bitte die Bilder sehen? Sie hat nicht gesagt, können wir mal tauschen? Sie hat nicht gesagt, Gunda, finde ich voll unfair, lass mich doch mal mitmischen, sondern ich fühle mich ausgegrenzt. Also auch mit so einem schnippischen Unterton. Und für mich ist das erklärte Ziel gewesen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mit meiner Beziehung zu meiner Mama, zu sagen, ich will komplett aus diesem Muster raus. Es ist ihr Ding. Und das Faszinierende für mich war, meine andere Schwester, die hat das direkt gecheckt, was ich mache. Also, die hat dann, ist auch nicht drauf eingegangen. Und dann war das Thema innerhalb von 4 Minuten erledigt. Wären wir drauf eingegangen mit Mama, was willst du denn? Das wäre so ein Ballon geworden.
Und genau das zeigt ja, dass es im Umgang mit Konflikt kein richtig oder falsch gibt. Also, ne, du hast in dem Fall das quasi schon ignoriert oder auch vermieden, könnte man auch sagen. Aber also Konflikt vermeiden kann genauso eine sinnvolle Strategie sein, wie Konflikt mit allem Feuer rein zu stürzen. Ja, also nur der Unterschied ist der, dass du mit einer anderen Haltung reingegangen bist und mit einer anderen Reflektiertheit. Und das ist ja genau das, was den Unterschied macht.
Ja, genau, obwohl ich dann nochmal sagen würde, ich habe keinen Konflikt, also für mich, ich habe keinen Konflikt vermieden, weil für mich war gar kein Konflikt da. Der Konflikt wäre ja nur da gewesen, wenn ich mich angesprochen oder angegriffen gefühlt hätte, um zu sagen, ich muss hier irgendwie. Steige ich jetzt drauf ein, steige ich nicht drauf ein? Aber das Thema war für mich gerade nicht. Ich saß da pottengelassen und denk so, ja, wenn du mich ansprichst, kriegst du eine Antwort. Aber ich war gar nicht gemeint. So, ne? Weil das versuche ich meinen Söhnen auch immer beizubringen, oder habe ich, die sind ja erwachsen, zu sagen, ich habe Hunger. Ja, danke für die Info. Also,
Genau.
da
Auf
dürfen wir ja
welchem Ohr höre
Kommunikation.
ich das jetzt?
Auf welchem Ohr höre ich? Und wir dürfen ja Kommunikation neu lernen, unsere Kommunikationsmuster, weil wie oft sagen wir etwas in der Hoffnung und der Erwartung, dass der andere anspringt und etwas tut, was ich mir denke, obwohl er ja gar nicht weiß, was ich mir denke. Das heißt, dieses klare Kommunikation, ey Mama, wann kochst du? Ich habe Hunger, ich möchte gerne was essen oder muss ich mir selber was machen? Sind 3 Sätze mehr, aber dann kann ich sagen, ja, ich koche in einer halben Stunde oder was
Und
auch.
ich finde, das ganz Hilfreiche an der Stelle ist immer das Sortieren des Einflussbereichs. Also was, ne, ich habe da immer so diesen Tanzbereich im Kopf, was ist mein Tanzbereich und was ist der des anderen? Und das immer wieder reflexartig zu sortieren, ist ja was zunehmend abläuft, je mehr man sich damit beschäftigt. Und je mehr man das macht, desto schneller funktioniert es und desto schneller erkennt man, ist das jetzt überhaupt mein Einflussbereich, ob meine Mutter sich jetzt angegriffen fühlen könnte oder wie das bei ihr ankommt. Und
Ja.
zu erkennen, es liegt gar nicht in meiner Macht, dann kann ich auch mich davon komplett freimachen.
Ja, stimmt. Das ist ein total spannender Punkt, den erlebe ich auch wieder in allen Gesprächen, dieses, sich verantwortlich fühlen. So. Aber ich weiß doch, dass es dann meiner Mama schlecht geht, zum Beispiel. Das höre ich dann auch immer wieder. Ich weiß doch, dass es ihr dann nicht gut geht. Aber dann zu sagen, naja, es ist ja ihre Wahl. Also es ist ihre Verantwortung. Ich kann ja, also ich muss ja auch immer entscheiden, wenn mich jemand ankackt oder wie jemand mit mir geht. Dann ist es ja meine Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Es ist meine Verantwortung, ob ich gekränkt, verletzt oder eben nicht bin. Und für mich ist da immer die, dann sagen, das ist, macht den beiden, den meisten dann immer so Klick und denken so, ach krass. Für mich ist es ja sogar noch eins obendrauf. Ich entmündige meine Mutter. In dem Moment, wo ich sage, ich bin verantwortlich für deine Gefühle, entmündige ich sie, für ihre Sachen selber Verantwortung zu tragen, vielleicht auch in Wachstum und Entwicklung zu kommen. Und wir wünschen uns immer, dass unsere Eltern sich ändern, machen aber alles wie immer. Warum sollten die dann was ändern? Also, das ist so.
Und deswegen ist es ja schon so hilfreich, wenn einer im System nach sich guckt. Ja, also ich muss ja gar nicht danach gucken, ob sich meine Mutter in dem Fall weiterentwickeln will oder da was. Also das ist ja, das ist auch das ist komplett ihre Sache. Das,
Voll. Und
ja.
wenn ich jetzt trotzdem aus eigener Erfahrung spreche, ich meine, ich habe mit 36 angefangen, jetzt bin ich 54, diesen Weg zu gehen. Und jetzt so in den letzten 2, 3, 4 Jahren merke ich, dass sich was ändert. Also in ihrem Verhalten mir gegenüber, während sie mit meinen Schwestern noch genau gleich umspringen, ist in der Kommunikation zu mir was anderes. Und das, was ich mir früher, also bevor ich 36, bevor ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen, habe ich mir dieses auch so gewünscht, dass es meine Eltern irgendwann mal wertschätzen, wer ich bin und was ich tue. Und jetzt auf einmal passiert es. So, dann ist es auf einmal da. Aber ich glaube, es ist nur da, weil ich vorher den Weg gegangen bin, zu sagen, nee, ich bin raus aus diesen Mustern. Ich möchte nicht mehr, dass ihr so mit mir umgeht. Lasst es. Und nicht in Form von ihr seid dafür verantwortlich, sondern zu sagen, hier ist meine Grenze und die schütze ich ab jetzt. Das ist meine, wie sagst du, mein Tanzbereich und du tust deinen Tanzbereich jetzt nicht mehr bei mir rein. So. Und dass das für die schmerzhaft war, das weiß ich. Also das habe ich hier gefühlt gesehen. Was hast du denn für einen Tipp, um diesen Schmerz auszuhalten? Weil ich glaube, das ist der größte Punkt, wenn ich jetzt sage, hier ist mein Tanzbereich. Meine Mama kommt rein, ich sage, nein, hier ist mein Tanzbereich und ich sehe, dass sie darunter leidet. Was?
Ich habe immer, also, oder ich habe bei mir so dieses Signalwort der Ambiguitätstoleranz
Was ist
da
das?
installiert. Also einfach die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten im Leben auszuhalten und als gegeben zu nehmen. Also ich und die, immer so eine Gleichzeitigkeit als völlig normal zu haben. Ich kann mich abgrenzen, gleichzeitig kann das bei meiner Mutter Schmerz auslösen. Und das passiert aber gleichzeitig. Ich kann nach mir gucken, gleichzeitig kann das Konsequenzen haben. Ja, also nichts im Leben ist ja jetzt nur schwarz-weiß und nur eindeutig, ne? Das wünschen wir uns immer und das wäre ganz toll. Und das würde es ganz einfach machen, aber so ist es halt nicht. Und ich glaube, so ein gewisser, gesunder Pragmatismus, den habe ich mir so antrainiert und da helfen mir, also mir helfen immer so kleine Signalwörter, an die ich mich dann, oder Grundannahmen, an die ich mich dann irgendwie immer so
Dein
erinnere.
Signalwort ist mir zu
Und
kompliziert, das kann ich mir
ja,
dann niemals
genau das macht es aber so,
merken.
so eindrücklich, finde ich. Also diese einfach so das Aushalten können von Vielfältigkeit und mehr Deutlichkeit vor allem. Für mich ist es so, für dich ist es so und das darf nebeneinander komplett gleichwertig sein.
Ja, aber ich glaube, genau das ist der schwierigste Prozess, hinzukommen, zu sagen, und das ist okay, das darf sein. Weil wir ja genau in dieser, also ich erlebe halt ganz oft, dass dieses transportiert wird, gerade von, ich sage jetzt mal, einer erwachsenen Tochter-Mutter-Beziehung, dass Mütter auch sehr viel transportieren. Also meine hat es getan und mit so vielen Menschen, denen ich schon gesprochen habe, ist es immer, du bist verantwortlich für meine Gefühle und du bist jetzt schuld, dass es mir schlecht geht. Du hast mich nicht zu deinem Geburtstag eingeladen, obwohl ich weiß, dass nur deine Freundinnen kommen und ich irgendwie als Mutter da fehl am Platze bin, aber ich sitze jetzt an dem Geburtstag, an deinem Geburtstag, wo ich habe dich geboren und zur Welt gebracht. So, weil, ne? Und du grenzt mich aus und ich darf jetzt an deinem Ehrentag nicht dabei sein. So, da ist ja ganz viel Kränkung und Schuldvorwürfe und Verantwortlichkeit vor allem, ne? Dass erwachsene Mütter ihren erwachsenen Töchtern die Verantwortung geben wollen, zu sagen, du bist verantwortlich für mein Wohlbefinden. Also,
Und aber
so
da
wie
haben wir
meine
ja immer
Mutter, ne? Du
wieder,
bist schuld, dass ich jetzt da vom Balkon springen möchte, weil du hast mich scheiße behandelt.
Und auch da wieder so bildlich dieses Verantwortung, also jemand, der sie dir geben will, dann gehört auch dazu, sie zu nehmen. Und an der Stelle liegt es wieder in deinem Einflussbereich, will ich sie annehmen oder nicht, ja? Und ich kann mich immer nur darum kümmern, was in meinem Tanzbereich liegt. Und da, also das finde ich so hilfreich, sich da so einen Blick für anzugewöhnen, der immer wieder diese Frage stellt, ist das mein Tanzbereich? Und ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir, und also es geht mir logischerweise auch so, ne? Also dass wir in so Pseudo-Tanzbereiche fallen und denken, naja, eigentlich ist es ja vielleicht aber doch ein bisschen doch dann mein Tanzbereich. Und ist es aber nicht, ja. Es ist aber dann ganz oft irgendwie leicht zu sagen, ja, es wäre aber doch schön, wenn es so wäre. Und
Naja,
da hilft,
da
glaube
kommt
ich, nur
ja
so
auch
eine
viel
Konsequenz.
Sozialisierung, ne?
Ja,
Meine
genau.
Mama hat alles für mich gegeben,
Ja.
damit ich überhaupt das und das. Dann hat sie mir noch dies ermöglicht und das für mich getan
Ja.
und so. Und da ist ja dieses, also so wie wir sozialisiert sind, ja auch so ein Verantwortungsgefühl, was so gesellschaftlich mit uns getriggert wird. Das heißt, diese Klarheit zu sagen, nee, es ist nicht mein Tanzbereich. Ist ja oftmals gar nicht so einfach. Dann braucht es schon, ja, aber mehr Bewusstmachung. Und trotzdem finde ich diesen Gedanken schön, den du sagst, zu sagen, okay, mir möchte jemand ein Geschenk geben und ich kann entscheiden, nehme ich es oder nehme ich es nicht. So, mal fernab von aller Sozialisation zu sagen, okay, meine Mama möchte mir was geben und ich kann entscheiden, ich nehme es oder ich nehme es nicht. Ja.
Ja, und die ganzen gesellschaftlichen Themen, das haben wir ja noch gar nicht jetzt uns angeguckt. Also das wäre nochmal so ein Thema für sich. Also einfach, dass immer auch die ganzen gesellschaftlichen und patriarchalen Strukturen, die ja gerade auch so die älteren Generationen noch viel mehr mitgeprägt haben und darauf nochmal lasten. Also deswegen ist ja irgendwie, also so komisch das klingt, aber jede Mutter-Tochter-Beziehung ist ja irgendwie auch politisch. Also
Oh, den
mein
Gedanken finde ich spannend. Das erzähl mal. Warum meinst du, dass jede Tochter-Mutter-Beziehung auch politisch ist?
Ne, weil ja immer auch die Art und Weise, wie eine Mutter ihr Kind erzieht, geprägt ist durch die Phase der Gesellschaft, in der sie lebt. Ja, also jetzt, also als meine Mutter mich erzogen hat, war sie in einer gesellschaftlichen Phase, wo die noch mal anders war, als sie mittlerweile ist. Und umgekehrt ist es jetzt, bin ich in einer gesellschaftlichen Phase, die auch ihre Auswirkungen haben wird, wie auch immer die sein werden, ja. Also ich lebe jetzt irgendwelche Werte oder habe die mir so gesellschaftlich auferlegt, für die ich jetzt stehe, und meine Mutter stand eben damals vielleicht noch mal an anderen Stellen für andere. Aber also es ist ja immer irgendwie geprägt, auch durch den Zeitgeist und durch welche Phasen die Gesellschaft gerade auch geht. Und
Ja.
deswegen finde ich schon, man kann das sagen, es ist immer auch politisch.
Ja, so gesehen ja. Und um das nochmal praktisch runterzubrechen, meine Mutter Nachkriegsgeneration, aber trotzdem zu sagen, ich gebe das letzte Hemd für meine Kinder, ist so etwas, was gesellschaftlich da und bin natürlich auch zu Hause. hat natürlich was mit der Prägung gemacht und zu sagen, okay, darf ich denn selbstständig sein? Darf ich
Ja,
alleinerziehende
genau.
Mutter sein und gleichzeitig arbeiten gehen?
Mhm.
Und wie oft hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich eben nicht das letzte Hemd für meine Jungs für mich selber ausgegeben habe, ne? Siehe Beispiel Unterhosen, das ist ja genau so ein Beispiel. Meine Mutter wäre genau die, die sich keine neue Unterhosen kauft, weil sie dann lieber für uns noch was gekauft hätte, was natürlich dann wieder was mit meinem Selbstwert und meinem, ja, wie gehe ich denn damit um, mache und das sich dazu von befreien. Ich habe diese Woche noch schon einen Podcast aufgenommen und der Chris Fader, da ging es um Bildung, ganz anderes Thema. Aber er sagte einen Satz, eine der mitspannendsten Aufgaben ist, dass wir das System wieder auf uns rauskriegen
Ja.
müssen. Also das politische, das gesellschaftliche, das soziale System, in dem wir groß geworden sind und was uns so geprägt
Ja.
hat, dass unsere Denkweise irgendwie in Bahnschienen gerutscht ist, obwohl wir ja meinen, wir sind solche Freigeister.
Ja.
Ja, das ist spannend. Ja, da hast du recht, da könnte man noch mal einen ganzen Podcast drüber machen.
Ja.
Das machen wir jetzt nicht.
Nee, genau, also ich wollte es nur anmerken, dass es immer noch
spannendes
mal
Thema auf
größer
jeden
ist.
Fall.
Ja.
Was ist denn das, was du jetzt, wenn wir jetzt, also ich habe, glaube ich, mehr Frauen als Hörer, also Töchter, als Söhne.
Also auch nochmal ein anderes Thema. Da können
Genau. Gibt es denn sowas, wo du sagst, das wäre so dein Wunsch, dein Anliegen, dein Herzensausdruck? Was würdest du den Töchtern vor allem, weil wir ja so ein bisschen rausgehört haben, oft ist die Initiation eher von den Töchtern, auch aufgrund dessen, dass sie eher mehr leiden, weil die Mütter ja in ihrem Muster sich ja gut eingegruft haben. Ist denn so deine Empfehlung für die ersten Schritte, sich dahin
Also
zu
ich finde, ein ganz wichtiger Schritt ist zu erkennen, dass wir uns quasi von diesem schon noch herrschenden Tabu freimachen dürfen, dass wir quasi so dieses Tabu, du darfst nichts gegen deine Mutter sagen. Also so dieses, du darfst deine Mutter nicht kritisieren und das ist doch deine Mutter und darf ich überhaupt solche Gefühle haben und so diese ganzen Themen. Also, und ich muss aber genau dazu sagen, im Grunde geht es auch gar nicht darum, die Mutter zu kritisieren, ja, also, sondern es geht darum, auf sich selbst zu gucken und eben deswegen, also diese eigene Tochterschaft in den Mittelpunkt zu stellen und dieses Tabu zu durchbrechen. Man darf sie gar nicht, ich darf sowas gar nicht gegen meine Mutter sagen, weil darum geht es im Grunde gar nicht. Es geht ja darum, sich konstruktiv mit der eigenen Tochterschaft zu befassen, zu reflektieren, zu sortieren, ne, wie wir gerade gesagt haben, so die Distanzbereich sortieren und das einfach in den Mittelpunkt zu stellen. Und das muss auch möglich sein, sich zum Beispiel mit irgendwie ungünstigen Kindheitsprägungen zu befassen und zu sagen, dass ich weiß, meine Mutter hat mich geliebt und hat alles für mich gemacht. Gleichzeitig, da sind wir wieder bei diesem gleichzeitig, ne, hat es Auswirkungen gehabt und hat es Prägungen hinterlassen. Und die können, ne, auf dem ganzen Spektrum sein, von einfach nur ein bisschen ungünstig bis zu tief traumatisierend. Kann alles dabei sein. Und das zu entkoppeln von, ach, da kommt jetzt wieder nur eine, sie sagt, die Mutter ist an allem schuld. Ne? Also, und das hängt gar nicht miteinander, also natürlich hängt es miteinander zusammen, aber sich konstruktiv mit all diesen Themen zu beschäftigen, muss möglich sein, ohne so diese Keule übergezogen zu kriegen, du willst doch jetzt eh nur deine Mutter für alles verantwortlich machen. Genau, und
Ja.
das. Diesen Schritt zu tun, das wünsche ich vielen erwachsenen Töchtern, sich frei zu machen von dem, ich finde, schon noch herrschenden Tabu, du darfst ja, also mach bloß nicht dieses Fass auf mit deiner Mutter, so.
Ja, total spannend. Ich merke das auch wieder, dass auch, also das ist auf einer Seite Tabu und ich glaube, das andere ist, dass es halt ein ganz großer Loyalitätskonflikt, weil dieses, was du sagst, es ist beides nicht in unseren Köpfen ist. Es ist so, wenn ich hingucke und dem Raum gebe, dass Erfahrungen schmerzhaft waren, die ich mit meiner Mama gemacht habe, geht sie rüber ins Schwarze und sie wird die böse Mutter.
Genau.
Ja, dass es nicht ein sowohl als auch gibt, genauso wie du sagst. Also meine Mutter zum Beispiel, sie hat mir ihre Autobiografie, das erste Kapitel zu lesen gegeben. Und als ich das gelesen habe, ich nur gedacht, ah ja, okay, alles klar. Ah, okay, ja, okay, danke. Ja, ah, so, also es war wie so eine Erleuchtung. Klar, als Traumatherapeutin habe ich dann auf einmal mit einem Blitz alles verstanden, agiert hat. Und ich weiß, dass meine Mutter, es gibt so ein Lied von Reinhard May, ich liebe es, ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann. Das gilt für mich als Mutter und das gilt für meine Mutter und für meinen Papa auch. Und ich weiß, dass sie mich lieben. Trotzdem hat ihre Art und Weise, wie sie es mir gezeigt hat, nicht dazu geführt, dass ich mich geliebt gefühlt habe. Und das zu sehen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat als Verquickung, sondern ein sowohl auch als auch. Ja, meine Eltern lieben mich. Zeigen das nur auf so eine bekloppte Art und Weise, dass mein Ich mit meiner Persönlichkeit gedacht habe, eigentlich, ob ich da bin oder nicht, das ist so, Chinaser Kreisumfeld. Nur das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn wir diese Verknüpfung lösen können,
Genau, ja.
dann glaube ich, können wir diesen Weg der Heilung des Miteinanders sehen, weil dann kann ich meiner Mutter gegenüber die Wertschätzung bringen, zu sagen, ich weiß, du hast alles gegeben. Kann trotzdem bei mir sagen, aber für mich hat es leider nicht gereicht.
Ja.
Das,
Und es hat Auswirkungen gehabt, genau, ja.
genau. Also es hat, ja, hat nicht gereicht, hört sich blöd an. Es hat Auswirkungen für mein Selbstbild gehabt. Also, und ich merke, dass viele dann, wenn ich auch genau auf diesen Punkt hinsteuere, dann sagen, nee, meine Eltern, die waren super. Meine Eltern, die lieben mich. Ja, stelle ich doch gar nicht in Frage. Die haben alles für mich ergeben. Ja, stelle ich auch nicht in Frage.
Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Bild von Mütterlichkeit, was so überall rumschwebt, dieses, ne, also so über, also so dieses
Bemuttern.
Liebende und Bemuttern und wir tun uns, glaube ich, allen überhaupt keinen Gefallen damit, dass dieses Bild so existiert, wie es ist, in seiner rosa-rot-Farbe, ja, also in seiner überbordenden und diese heilige Mütterlichkeit. Sondern, und das finde ich noch so ein, oder das wäre so eine Ultima-Vision, irgendwie so hier, Mütterlichkeit ist nicht so, sondern zur Mütterlichkeit gehört genauso auch ungünstige Auswirkungen auf das Kind zu haben. Das gehört dazu. So ist es. Und natürlich gibt es auch da wieder Verantwortung und so weiter. Also, ne, das soll kein Freifahrtschein jetzt sein. Aber da einfach so ein realistisches Bild zu haben, ist, glaube ich, total
Ja,
hilfreich auch.
genau. Also für mich wäre es dann, wenn ich so mit dir darüber spreche, zu sagen, okay, wir holen die Mütterlichkeit von ihrem Thron, dass da
Genau.
dann alles drin ist, sondern Mütter sind ganz platt auch nur Menschen und sind ja in ihren eigenen Verhaftungen, ihrer eigene Tochter sein, auch behaftet. Das ist ja eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Schön wäre ein neues Mutterbild, in dem, dass man ihr die Verantwortung gibt, auch diese Spirale zu durchbrechen und zu sagen, du hast es in der Hand, etwas Neues zu kreieren. So, also ich versuche das mit meinen Jungs, indem ich auch, also die sind jetzt fast, einer ist außer Haus, der andere fast, jedes Jahr mindestens ein oder zweimal gesagt habe, so, wir setzen uns jetzt mal hin und sagt mir einfach mal, was euch fehlt, was ihr denkt, was ich als richtig grottenfalsch mache. Lasst uns mal sprechen. Also da, wo sie schon in so einem Alter waren, wo sie jetzt reflektierter waren und so. Und eigenes Reflektieren und Fehler zu verstehen und dann in Veränderung zu gehen, um mit seinen Kindern in Kontakt zu bleiben darüber. So, wenn wir Muttersein entthronen von so einer Ehrlichkeit, in
Genau.
auch nur Menschen, ja, wir sind als Mütter Versorger und Nährer, aber wir sind halt auch Menschen und am eigenen. Dann wären wir, glaube ich, schon
Genau.
einen großen Schritt weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Wir nähern uns dem Ende.
Ja.
Die Zeit rast immer dahin, das ist so schade, es ist gerade spannend.
Ja, genau. Man könnte jetzt weitermachen, aber alles richtig.
Christiane, wenn du so ein, zwei Sätze jetzt sagen könntest, was ist für dich die Essenz dessen, wo man anfängt, wo man aufhört oder was der Blick ist, Dann wäre jetzt so nochmal das abschließende Wort für dich zu sagen an alle Mütter oder liebe Töchter,
Ja.
vielleicht zwei Richtungen, weil jetzt haben wir die Mütter nur nicht so ganz viel in ihrer Not vielleicht auch erleuchtet, weil die haben ja Not, wenn die Töchter sich entfremden und sagen, so, ich will es jetzt anders. Ich weiß, meine Mutter hatte große Not. Aber vielleicht hast du so einen Herzenssatz, liebe Töchter, liebe Mütter, was wäre das?
Ich glaube,
Ich
es
glaube,
wäre
es
vor
wäre vor
allem
allem
Liebe.
Liebe.
Jetzt habe ich so ein Echo. Liebe erwachsene Töchter oder liebe Töchter, liebe Mütter, ich sehe euch in allem, was ihr da durchmacht. Und ich sehe auch die vor allem emotionale Arbeit, die es erfordert, Tochter zu sein. Und ich finde, es ist auch total wichtig, das alles sichtbar zu machen und damit ja, sich selbst die Freiheit zu geben, ich darf darüber sprechen, ich darf mich darum kümmern, ich darf mir das angucken, ich muss da keine Angst vor Konflikten haben. Ja, also praktisch mu mutig in diesen Prozess einzusteigen und das raus aus dem Tabu zu holen, sondern einfach ja, eigenmächtig in die Gestaltung zu kommen.
Ja, sehr schön. Und darin liegt echte Befreiung. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, weil man
Ja.
neue Spielregeln bestimmt und ein neues Miteinander kreieren kann.
Ja.
Auch mit älteren Eltern.
Ja, auf jeden Fall. Es hört nie auf, sich zu entwickeln, dieses Leben.
Yes,
Genau,
genau.
ja.
Ja, cool. Herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dieses spannende Thema mit uns ein bisschen erörterst und geteilt hast. Und ja, wer mehr von Christina wissen will, wie immer gibt es die Shownotes hier unter dem Podcast. Und
Genau.
sag danke, wie gesagt, für deine Zeit und euch
Vielen
danke
Dank.
fürs Zuhören und Zuschauen und gerne eure Erfahrungen und Kommentare in den Kommentaren bei Instagram am allerliebsten, wie ihr eure Mutterschaft und Tochterschaft erlebt und was ihr für Ideen dazu habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Vielen Dank. Tschüss.